Die Sonne brannte an diesem Augustnachmittag des Jahres 1965 auf den Asphalt von Myford Road in Santa Ana, Kalifornien. Hitzeschlieren stiegen von der Straße auf, als Rex Heflin seinen Regierungs-LKW am Randstreifen zum Stehen brachte. Mit 38 Jahren war er ein erfahrener Straßeninspektor, gewohnt an einsame Fahrten, lange Stunden und die stille Pflicht, Schäden zu dokumentieren, Erosionen zu vermerken und Bauarbeiten zu überwachen. Sein Alltag bestand aus Formularen, Fotos von Straßenschäden und Berichten für das Straßenbauamt. Nichts, was Raum für Außergewöhnliches ließ. Doch dieser Nachmittag sollte alles verändern. Heflin hatte gerade das Funkgerät seines Wagens überprüfen wollen, als eine Bewegung am Himmel seine Aufmerksamkeit fesselte. Über den Gleisen, nur wenige hundert Meter entfernt, schwebte etwas. Kein Flugzeug, kein Hubschrauber, sondern ein scheibenförmiges Objekt, metallisch glänzend, vollkommen lautlos. Es bewegte sich langsam und dennoch gezielt, als ob es bewusst dort verharrte, wo er es sah. Erstarrt, aber keineswegs handlungsunfähig, griff Heflin instinktiv nach seiner Polaroid-Kamera. Diese war für ihn ein Arbeitswerkzeug, nicht mehr. Mit ruhiger Hand, trainiert durch unzählige Aufnahmen von Straßenschäden, visierte er das Objekt an und drückte ab. Ein Klick, dann ein zweites, ein drittes, schließlich ein viertes Foto. Auf einem davon zeichnete sich ein rauchiger Ring am Himmel ab, als hätte das Objekt etwas ausgestoßen. Sekunden später kippte die Scheibe leicht, beschleunigte in einem Winkel nach oben und war verschwunden. Für Heflin war der Vorgang so nüchtern wie ein Routineeinsatz. Er dachte nicht an UFOs oder gar an Sensationen. Er war Straßeninspektor, kein Forscher des Übernatürlichen. Doch als die Fotos entwickelt waren, zeigte sich die Tragweite. Auf den Aufnahmen war klar und deutlich eine strukturierte metallische Scheibe zu erkennen, mit einer gewölbten Mitte, im klaren Tageslicht über Kalifornien. Zuerst zeigte er die Bilder Kollegen in der Behörde. Einige lachten, andere runzelten die Stirn, doch niemand konnte leugnen, was dort zu sehen war. Bald gelangten Kopien der Polaroids an die lokale Zeitung, den Santa Ana Register. Wenige Tage später waren sie in Druckerschwärze im ganzen Land verbreitet. Die Resonanz war überwältigend. Leserbriefe trafen ein, Forscher und Neugierige riefen an. Das Besondere an den Fotos, sie stammten von einem Regierungsbeamten, aufgenommen mit einer Sofortbildkamera, die Manipulationen praktisch ausschloss. Heflin, der stille Straßeninspektor, war plötzlich im Zentrum eines der klarsten UFO-Fälle der 1960er Jahre. Doch Aufmerksamkeit zieht Kontrolle an, und Kontrolle brachte bald unheimliche Besucher. Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung erhielt Heflin in seinem Büro einen Anruf. Der Anrufer sprach ruhig, präzise, beinahe mechanisch. Er stellte sich als Vertreter von NORAD vor, dem nordamerikanischen Luftverteidigungskommando. Man benötige die Originale der Polaroids zur Analyse. Heflin zögerte. Der Ton war seltsam steif, wie auswendig gelernt. Doch er war Beamter, an die Zusammenarbeit mit Behörden gewöhnt. Misstrauen kam ihm zwar, aber er folgte der Aufforderung. Nicht lange danach erschienen zwei Männer in seinem Büro. Groß, bleich, in identischen schwarzen Anzügen, weißen Hemden und schmalen Krawatten. Sie legten keine Ausweise vor, keine Unterlagen, keine offizielle Legitimation. Nur ein Satz, Herr Heflin. Wir sind hier wegen der Fotografien. Ihre Stimme war ruhig, doch von einer Schwere, die keinen Widerspruch zuließ. Heflin fragte nach ihrer Behörde, doch die Antwort blieb vage, offizielle Kanäle. Ohne weitere Diskussion verlangten sie die Originalbilder. Widerstrebend öffnete er die Schublade, übergab die Polaroids. Die Männer nahmen sie entgegen, nickten knapp, drehten sich gleichzeitig um und verließen das Büro. Vom Fenster aus beobachtete er, wie sie in einen schwarzen Wagen einstiegen, der auf dem Parkplatz für Regierungsfahrzeuge stand. Das Auto rollte davon, ohne sich an der Kontrollstation zu melden, wie es für jedes Fahrzeug auf dem Gelände vorgeschrieben war. Die Fotos wurden nie zurückgegeben. Was zunächst wie eine bizarre Randnotiz erschien, entwickelte sich schnell zu einem Schatten, der sich über Heflins Leben legte. Immer wieder bemerkte er ein schwarzes Auto, das in der Nähe seines Hauses parkte. Manchmal stand es auch gegenüber seinem Büro. Im Wagen saßen zwei Gestalten, regungslos. Sie kamen nicht auf ihn zu. Sie waren einfach da, wie ein ständiges Signal, dass er beobachtet wurde. Eines Abends öffnete seine Tochter die Haustür. Zwei Männer in schwarzen Anzügen standen davor. Sie wollten mit ihrem Vater sprechen. Die Fragen waren präzise, eindringlich. Hatte er noch weitere Fotos gemacht? Gab es negative? Hatte er Kopien verteilt? Heflin konfrontierte sie direkt, doch sie reagierten nicht, wichen seinen Fragen aus, drehten sich schließlich um und verschwanden in ihrem Wagen. Die Bewegungen der Männer waren das Unheimlichste. Synchron, mechanisch, unnatürlich. Als seien sie nicht wirklich Menschen, sondern Schauspieler, die eine fremde Rolle perfekt einstudiert hatten. Von diesem Tag an änderte Heflin sein Verhalten. Er fuhr Umwege, bevor er nach Hause kam. Er zog die Vorhänge zu, sobald es dämmerte. Am Esstisch schweifte sein Blick immer wieder zum Fenster, als erwarte er den nächsten Schlag. Kollegen begannen zu flüstern, dass das Air Force Office of Special Investigationsfragen über ihn gestellt habe. Man riet ihm, die Sache ruhen zu lassen. Für Heflin war dies erst der Beginn eines langen, stillen Drucks. Die Tage nach dem ersten Besuch der Männer verliefen für Rex Heflin wie in einem ständigen Zustand nervöser Erwartung. Er war ein nüchterner Mann, gewohnt an Routine und stille Pflichterfüllung. Doch diese Routine war gebrochen. Er zog abends die Vorhänge zu, drehte auf dem Heimweg extra Runden durch die Straßen, und seine Tochter bemerkte, dass er öfter innehielt, mitten im Satz, um aus dem Fenster zu sehen. Es war nicht nur die Erinnerung an die Männer, die ihn beschäftigte, sondern ihre Gegenwart. Immer wieder stand der schwarze Wagen am Straßenrand. Mal am Ende der Gasse vor seinem Haus, mal auf dem Parkplatz in Sichtweite seines Büros. Unmarkiert, dunkel, unbeweglich. Darin zwei Gestalten, die nicht ausstiegen, nicht sprachen, nicht einmal auffielen, wenn man sie nicht schon kannte. Heflin wusste, dass sie da waren. Er spürte es stärker als jedes Geräusch. Seine Tochter erinnerte sich später an die Anspannung, die ihr Vater in das Haus trug. Beim Abendessen blickte er unvermittelt zur Tür, als erwarte er ein Klopfen. Wenn das Telefon klingelte, zögerte er lange, bevor er den Hörer abnahm. Manchmal tat er es gar nicht. Eines Abends geschah etwas, das die diffuse Bedrohung greifbar machte. Seine Tochter hatte die Tür geöffnet, und wieder standen die Männer davor. Ruhig, unbeirrbar, als hätten sie nie aufgehört, auf diesen Moment zu warten. Ihre Fragen waren diesmal noch direkter. Hatte er Kopien gemacht? Hatte er das Bildmaterial an Forscher weitergegeben? Gab es Negative im Haus? Sie sprachen in kurzen, schneidenden Sätzen, ohne Regung, ohne den Versuch, Vertrauen zu schaffen. Als Heflin sie konfrontierte, erhielt er keine Antworten, nur Schweigen und schließlich dieselbe mechanische Bewegung. Beide drehten sich gleichzeitig um, gingen zum Wagen, stiegen ein, fuhren davon. Kein Gruß, kein Hinweis, kein Rest von Menschlichkeit. Von diesem Moment an wuchs in Heflin ein Gefühl, das er nie zuvor gekannt hatte, ständige Beklemmung. Es war, als hätte die Wirklichkeit selbst ihre Zuverlässigkeit verloren. Er, der Mann, der in Straßenrissen und Hangabbrüchen stets Ordnung und Ursache gesehen hatte, war nun einer Situation ausgeliefert, die jenseits seiner Kontrolle lag. Die Unsicherheit griff auch in sein berufliches Umfeld über. Ein Kollege flüsterte ihm eines Tages zu, dass Leute vom OSI, der Air Force Office of Special Investigationsfragen, über ihn gestellt hätten. Ein anderer warnte ihn unverhohlen. Mach besser keine Welle, Rex. Die meinen es ernst. Die Stille der Männer war schlimmer als jede Drohung. Sie hinterließen keine Dokumente, keine Spuren, nur ihre Anwesenheit. Und diese reichte, um Heflin zu verändern. Währenddessen nahm die Öffentlichkeit seinen Fall ganz anders wahr. Forscher von NICAP, der Nationalinvestigationskomitee on Aerial Phenomena, untersuchten die verbliebenen Kopien der Fotos. Ihre Experten kamen zu dem Schluss, dass es sich eindeutig um Einzelbelichtungen handelte, nicht um Montagen. Ein echtes Objekt am Himmel, aufgenommen bei Tageslicht mit einer Kamera, die Manipulation praktisch ausschloss. Doch die offizielle Linie war eine andere. Das Air Force-Projekt Blue Book stufte die Fotos ab. Sie seien entweder inszeniert oder falsch interpretiert. Ein weiteres Kuriosum, das keine Beachtung verdiene. Für Heflin war dies ein kaum zu ertragender Widerspruch. Wenn die Bilder so belanglos waren, warum hatten die Männer sie ihm genommen? Warum parkte der schwarze Wagen vor seiner Tür? Warum wusste seine Tochter, dass das nächste Klopfen jede Sekunde kommen konnte? Der Druck verwandelte ihn. Freunde sagten später, er sei stiller geworden, zurückhaltender, misstrauischer. Interviews lehnte er ab. Bei Gesprächen wählte er jedes Wort mit Bedacht, als müsse er stets mitlauschen lassen. In einem seltenen, vertraulichen Moment sagte er einem Bekannten einen Satz, der wie ein Vermächtnis klang. Sie müssen mich nicht bedrohen. Es reicht, dass ich weiß, dass Sie da sind. Dieser Satz beschrieb die Essenz des Phänomens. Keine Gewalt, kein offener Angriff, nur die unausgesprochene Kontrolle durch Beobachtung. Schweigen als Waffe. Mit den Jahren wurde die Wirkung sichtbar. Heflin zog sich zurück. Die einst klaren Beweisfotos waren zu digitalen Schattenkopien degradiert, das Original verschwand im Nichts. Und das eigentliche Gewicht der Geschichte lag nicht mehr im Bild einer Scheibe am Himmel, sondern in dem Schatten, der sich danach über sein Leben legte. Auf Myford Road, wo das Foto entstand, rauschen heute unzählige Autos vorbei. Nichts erinnert daran, was dort einst geschehen war. Doch für Heflin blieb es ein Ort, der nicht mehr neutral war. Ein Ort, an dem der Himmel sich geöffnet hatte, nur um ihn in ein Leben voller Unsicherheit zu stoßen. Die Fotografien zeigten etwas, das vielleicht für Sekunden sichtbar war. Doch die Stille der Männer währte ein Leben lang. Während die Geschichte von Rex Heflins Polaroids in den UFO-Archiven ihren Platz fand, bahnten sich anderswo ähnliche Muster an. Es war, als hätte sich das unsichtbare Netzwerk, das ihn umschloss, bereits lange zuvor und lange danach in anderen Häusern, auf anderen Straßen und in anderen Leben ausgestreckt. Immer wieder wiederholte sich der Ablauf. Jemand sah etwas, hielt es fest, sprach darüber. Und kurz darauf klopfte es an der Tür. Im September 1966, ein Jahr nach Heflins Begegnung, traf es Ralph und Judy Rankin aus New Jersey. Sie waren keine zufälligen Beobachter, sondern Teil der wachsenden Zivilbewegung, die UFO-Berichte sammelte und katalogisierte. Ihre Wohnung glich einem Archiv, Schubladen voller Briefe, Stapel von Zeitungsausschnitten, Berichte aus allen Teilen des Landes. Sie waren fest entschlossen, das Puzzle zusammenzufügen, das offizielle Stellen so gerne als Illusion abtaten. Doch schon im Frühjahr hatten die Rankins etwas bemerkt. Seltsame Störungen auf der Telefonleitung, Knistern, Knacken, abruptes Schweigen. Manchmal wiederholte eine Stimme am anderen Ende Wort für Wort, was Judy Sekunden zuvor gesagt hatte, als sei ein Echo auf der Leitung. Der Telefonanbieter fand keine Ursache. Bald darauf parkte regelmäßig ein dunkler Wagen in der Straße, meist nur kurz, doch immer wieder. Dann kam der Tag, an dem es an ihrer Tür klopfte. Zwei Männer, dunkel gekleidet, mit bleichen Gesichtern und starren Blicken, standen im Eingangsbereich. Ihre Fragen waren direkt, fast mechanisch. Woher hatten die Rankins ihre Informationen? Kannten Sie die Zeugen persönlich? Gab es Fotos, negative, Tonaufnahmen? Während Judy nervös Tee anbot, den niemand annahm, blätterten die Männer durch ihre Unterlagen, zogen Schubladen auf, musterten das Wohnzimmer mit kalter Präzision. Besonders erschreckend war, dass sie Dinge wussten, die die Rankins nie veröffentlicht hatten. Namen, die nur in privaten Briefen standen. Details, die nur in vertraulichen Gesprächen gefallen waren. Auf Ralphs Nachfrage hieß es nur, wir haben unsere Wege. Nach einer Stunde gingen sie, wortlos, stiegen in ein dunkles Auto und verschwanden in die Vorstadtnacht. Doch das Gefühl blieb, dass sie etwas zurückgelassen hatten. Nicht Materielles, sondern eine Leere, eine unsichtbare Markierung. Judy konnte danach nicht mehr unbeschwert in ihrem eigenen Wohnzimmer sitzen. Das Ergebnis war dasselbe wie bei Heflin: Rückzug, Schweigen, Selbstzensur. Die Rankins brachen ihre Korrespondenz mit anderen Forschern ab, stellten ihre Arbeit ein. Freunde, die sie früher als leidenschaftliche Sammler erlebt hatten, trafen nun auf verschlossene, vorsichtige Menschen. Wir hatten ein bisschen Druck, sagten sie ausweichend, wenn jemand nachfragte. Ihre Erfahrung fügte sich nahtlos in das wachsende Bild ein. Männer, die nach einem UFO-Bericht auftauchten, Fragen stellten, Unterlagen sichteten und eine Spur von Angst hinterließen. Diese Geschichten begannen, sich wie ein Echo durch die UFO-Gemeinde zu ziehen. Forscher erzählten sich die Fälle weiter. Ein ungebetener Besuch hier, ein unmarkiertes Auto dort, Stimmen auf Telefonleitungen. Manche hielten es für verdeckte Geheimdienstaktionen. Andere gingen weiter und sprachen von Wesen, die nur die Form von Menschen trugen. Doch eines war allen gemeinsam: das Schweigen, das sie hinterließen. Auch in den späten 1970er Jahren trat dieses Muster erneut hervor, diesmal in Indianapolis. Dort lebte Sheila Franklin, eine unauffällige Frau, Büroangestellte, nicht Teil irgendeiner Organisation. Sie hatte nur zufällig etwas gesehen. ein leuchtendes Objekt, scheibenförmig, das über einem Feld schwebte. Kein Foto, kein Beweis, nur ein kurzes Erlebnis. Doch schon wenige Wochen später klopfte es an ihrer Tür. Zwei Männer, in Anzügen, trotz der Hitze. Sie nannten ihren Namen, als hätten sie ihn seit Jahren gekannt. Sie fragten, ob sie Fotos gemacht habe, ob sie mit jemandem gesprochen habe. Ihre Stimme war leise, aber bestimmt, es wäre besser, wenn sie vergessen, was sie gesehen haben. Als sie wieder verschwanden, blieb bei ihr ein Gefühl zurück, das viel schwerer wog als das Licht am Himmel. Die Überzeugung, dass sie beobachtet wurde. Von da an zog sie die Vorhänge zu, mied Spaziergänge, sprach kaum noch über das Erlebte. Wenig später stellte sie fest, dass ihr Notizbuch, in dem sie die Beobachtung aufgeschrieben hatte, verschwunden war. Geld und Schmuck waren unangetastet geblieben. Forscher, die später mit ihr sprachen, berichteten, dass Sheila bei jedem Nachhaken unruhig wurde. Sie haben gesagt, ich soll schweigen, flüsterte sie. Ich sollte nicht einmal das erzählen. Wieder also dasselbe Muster, ein kurzer Blick in den Himmel, gefolgt von einem viel längeren Blick in die Schatten, die an der Haustür warteten. Für Beobachter war dies das eigentliche Rätsel, wenn all diese Berichte belanglos oder fehlerhaft waren. Warum tauchten dann Männer auf, die Details kannten, die sie gar nicht hätten wissen dürfen? Warum wurden Unterlagen durchwühlt, Fotos beschlagnahmt, Zeugen zum Schweigen gebracht? Die Antwort lag vielleicht weniger im Himmel als in den Häusern der Zeugen. Nicht das Licht am Firmament veränderte ihr Leben, sondern das Schweigen, das nach dem Klopfen an der Tür einkehrte. Für Dan Sherman begann es unscheinbar. Mitte der 1970er Jahre, in einer ruhigen Vorstadt von Illinois, fiel ihm ein Auto auf, das nicht dorthin gehörte. Ein dunkler Wagen, unauffällig, aber immer wieder am selben Ort. Zuerst dachte er an Zufall. Ein Besucher, ein Nachbar, ein Fremder, der sich verfahren hatte. Doch als der Wagen drei Nächte hintereinander an derselben Stelle stand, die Scheinwerfer ausgeschaltet, der Motor leise brummend, wusste Sherman, dass es kein Zufall mehr war. Nur wenige Wochen zuvor hatte er selbst eine Sichtung gemeldet. Auf dem Heimweg war ein leuchtendes Objekt knapp über den Baumwipfeln erschienen. Oval, still, mit bläulich-weißem Schimmer. Es bewegte sich langsam über die Straße, verharrte kurz und verschwand dann in den Wolken. Sherman hatte nichts weiter als seine Beobachtung. Keine Fotos, keine Beweise. Er hatte die Sichtung lokalen Behörden und einer UFO-Gruppe mitgeteilt, überzeugt davon, dass die Geschichte bald vergessen wäre. Doch stattdessen begann die unheimliche Zeit der Schatten. Der Wagen erschien regelmäßig, immer zur falschen Zeit. Spät in der Nacht, früh am Morgen, wenn sonst niemand auf der Straße war. Drinnen saßen zwei Männer, regungslos, schweigend, ihre Gesichter bleich. Sie stiegen nie aus, sie klingelten nie, sie warteten nur. Sherman konnte ihre Augen durch die Windschutzscheibe sehen. Leer und unbeweglich. Bald bemerkte er Veränderungen in seinem eigenen Haus. Ein Stuhl stand plötzlich anders, Schubladen waren geöffnet, Papiere lagen nicht mehr in der gewohnten Ordnung. Nichts war gestohlen, doch alles wirkte berührt. Einmal war sein Telefonhörer von der Gabel genommen, obwohl niemand im Haus war. Immer öfter knackte die Leitung, es klickte, manchmal hörte er sein eigenes Echo. Sherman begann, Aufzeichnungen zu machen. In einem Notizbuch vermerkte er Daten, Kennzeichen, Beobachtungen. Doch auch hier blieb nichts sicher. Einmal war die Aufzeichnung verschwunden, dann tauchte sie an einer anderen Stelle wieder auf, als hätte jemand absichtlich damit gespielt. Die Männer im Wagen blieben. Wenn er versuchte, sich zu nähern, reagierten sie nicht. Nur einmal, als er bis auf wenige Meter herangekommen war, startete das Auto wie auf ein Signal hin. Die Lichter gingen an, der Wagen fuhr lautlos davon. Nicht hastig, sondern so kontrolliert, als sei sein Erscheinen und Verschwinden nach Plan. Nachbarn bemerkten den Wagen ebenfalls. Eine Frau berichtete, dass er oft stundenlang ohne Licht dort stand. Ein anderer Nachbar meinte, die Männer darin hätten wie Statuen gewirkt. Doch niemand wollte die Polizei rufen. Wenn es die Regierung ist, sagte einer, machen wir uns nur Ärger. Sherman selbst versuchte es. Einmal sprach er einen Streifenpolizisten an, der den Wagen vorbeifahren sah. Der Beamte verlangsamte, sah hin und fuhr einfach weiter. Als ob der Wagen nicht für ihn existierte. Die Angst nagte an Sherman. Schlaf fand er kaum noch. Er begann, Umwege zu fahren, bevor er nach Hause ging, um sicherzugehen, dass ihn niemand verfolgte. Doch der Wagen war fast immer schon da, als habe er längst auf ihn gewartet. Auch kleine, Verstörende Details häuften sich. Eines Abends war sein Radio auf eine fremde Frequenz eingestellt, die er nie benutzt hatte. Ein anderes Mal stand die Hintertür einen Spalt offen, obwohl er sie sicher verschlossen hatte. Er wusste, es war kein Zufall. Es war eine Botschaft. Die Männer sprachen nie. Sie mussten es nicht. Ihre bloße Anwesenheit genügte, um ihn mürbe zu machen. Sherman vertraute irgendwann selbst seinen Erinnerungen nicht mehr. Hatte er die Tür wirklich geschlossen? Hatte er die Unterlagen selbst verschoben? Oder war es wieder jemand oder etwas gewesen, das ihm nahe kommen wollte, ohne sich zu zeigen? Freunde bemerkten die Veränderung. Der einst offene, freundliche Mann wurde schweigsam, misstrauisch, abwesend. Auf Fragen zu seiner Sichtung reagierte er mit Ausflüchten. "Es lohnt sich nicht", sagte er einmal bitter. "Es bringt nur Besuch." Seine Familie spürte den Druck ebenso. Er wich Treffen aus, blieb an Feiertagen lieber zu Hause, weil er sein Haus nicht leer zurücklassen wollte. Telefonate führte er nur noch im Flüsterton. "Es ist, als lebte er unter Glas", sagte seine Schwester später, "immer beobachtet, immer ausgestellt." Offiziell war das Air Force-Projekt Blue Book bereits eingestellt, die Regierung sprach von Desinteresse. Doch Shermans Erfahrung passte zu keinem offiziellen Muster. Keine Ausweise, keine Akten, keine Erklärungen, nur Präsenz. Nach fast 2 Jahren endeten die Besuche allmählich. Der Wagen kam seltener, dann gar nicht mehr. Doch da war es längst zu spät. Sherman hatte aufgehört, über UFOs zu sprechen. Er brach alle Kontakte zu Forschern ab, stellte seine Notizen ein, lebte stiller, verschlossener. "Sie mussten nichts sagen", schrieb er in einem seiner letzten Briefe an einen Freund. "Es reichte, dass sie da waren." Für ihn war es nicht das Licht am Himmel, das sein Leben veränderte. Es war der Wagen am Straßenrand. Der Herbst 1973 brachte über die Hügel und Täler von Westmoreland County in Pennsylvania eine seltsame Unruhe. Wochenlang meldeten Bewohner Sichtungen von Lichtern, die sich geräuschlos über Felder bewegten, von leuchtenden Kugeln, die tief über Straßen schwebten, und sogar von scheibenförmigen Objekten, die in der Nähe von Bauernhöfen niederzugehen schienen. Polizisten, Jäger, Familien. Sie alle berichteten von Erscheinungen, die sich nicht mit Flugzeugen oder Hubschraubern erklären ließen. Stan Gordon, ein junger Forscher aus Greensburg, nahm die Welle an Sichtungen mit fieberhafter Energie auf. Sein Telefon klingelte Tag und Nacht, sein Wohnzimmer füllte sich mit Karten, Stecknadeln, handschriftlichen Berichten. Zeitungen druckten Schlagzeilen über mysteriöse Lichter. Polizisten bestätigten auf Tonband ihre Jagd nach Objekten, die vor ihren Augen verschwanden. Doch während die Region in einer Mischung aus Faszination und Angst über die Himmelsphänomene sprach, breitete sich ein zweites, viel stilleres Muster aus. Eines, das den Betroffenen noch mehr zusetzte als die Lichter selbst. Es begann mit einem Klopfen. Nicht hektisch, sondern bestimmt wie einstudiert. Ein Farmer, der eine leuchtende Scheibe über seiner Scheune beobachtet hatte, öffnete die Tür und sah 2 Männer in schwarzen Anzügen. Ihre Gesichter blass, ihre Stimmen flach, ihre Bewegungen steif. Sie stellten keine Fragen, die ein Fremder stellen würde. Sie wussten schon Bescheid. Sie haben ein Objekt gesehen. Wie viele waren Zeugen? Um welche Uhrzeit? Haben Sie Fotos gemacht? Der Farmer erschrak, als einer der Männer ihm Details nannte, die er niemandem außer Gordon erzählt hatte. "Wir wissen mehr, als Sie bisher gesagt haben", fügte der Mann hinzu und ließ den Satz unbeantwortet im Raum hängen. Andere Familien berichteten dasselbe. Nach einer Sichtung folgte ein Besuch. Immer dieselben Merkmale, schwarze Kleidung, monotone Stimme, keine Ausweise, keine Erklärung. Eine Familie, die ein leuchtendes Objekt über einem Kornfeld gesehen hatte, hörte den Satz: "Es wäre besser, wenn Sie darüber nicht mehr sprechen." Ein pensionierter Stahlarbeiter, der die Polizei gerufen hatte, weil ein Licht über einem Steinbruch schwebte, wurde kurz darauf ebenfalls von Air Force-Männern aufgesucht. Sie fragten nach Fotos. Als er verneinte, zeigten sie kein weiteres Interesse und verschwanden. Später erfuhr er von der Luftwaffe in Pittsburgh, dass niemand in offizieller Funktion geschickt worden war. Die Berichte häuften sich. Zeugen beschrieben die Stimmen der Besucher als mechanisch, ihre Bewegungen als synchron. Ein Polizist, der selbst ein Objekt verfolgt hatte, erinnerte sich, wie der Fremde auf seine Nachfrage nach Ausweisen antwortete: "Wir zeigen keine Papiere. Wir stellen Fragen." Selbst kleine Details verrieten ihre Fremdheit. Manche sprachen Ortsnamen falsch aus, andere fragten, ob eine Landstraße asphaltiert sei. Etwas, das jeder Einheimische seit Jahrzehnten wusste. Für die Betroffenen wirkte es, als hätten die Besucher zwar Wissen über die Sichtung selbst, aber kein Verständnis für den Ort oder die Menschen.
Mit der Zeit änderte sich die Stimmung.
Bauern, die zuvor bereitwillig berichtet hatten, verweigerten plötzlich Interviews. Familien, die mit Gurden sprechen wollten, zogen ihre Aussagen zurück. Türen blieben geschlossen, Telefone stumm. Einmal erhielt Gurden einen Anruf von einer Frau, die zuvor über ein Landefeld auf ihrem Grundstück berichtet hatte. Tränen in der Stimme erzählte sie, dass Männer in ihr Haus gekommen seien. Sie hatten nicht nur über das Licht gesprochen, sondern auch über ihre Familie, ihre Kinder, ihre täglichen Gewohnheiten. Es war, als hätten sie alles schon gewusst, sagte sie, bevor sie das Gespräch abbrach und nie wieder mit Forschern sprach.
Andere änderten ihre Geschichten nachträglich.
Ein Mann, der zuvor stolz die Brandspur auf seiner Wiese gezeigt hatte, erklärte nun, es sei nur ein kleiner Flächenbrand gewesen. Gurden war überzeugt, er war besucht worden. Offiziell existierte 1973 kein aktives Untersuchungsprogramm mehr. Projekt Blue Book war im Begriff, geschlossen zu werden. Offiziere versicherten, es gebe keinerlei Nachforschungen in Pennsylvania. Doch die Zeugen sahen Fremde, die genau das taten. Nachfragen, einschüchtern, Schweigen hinterlassen.
Die Wirkung war tiefgreifend. Ganze Gemeinden verfielen in Misstrauen.
Familien zogen die Vorhänge selbst am helllichten Tag zu. Kinder fürchteten jedes fremde Auto. Ein Staatspolizist, der ein Objekt verfolgt hatte, erhielt intern den Rat: Halt den Kopf unten. Rede nicht darüber. Für Stan Gurden war dies die bitterste Erfahrung. Nicht die vielen Sichtungen selbst, sondern das Verstummen der Zeugen. Er notierte später, die Lichter am Himmel waren spektakulär. Aber das eigentliche Phänomen war, wie schnell Menschen verstummten. Heute wirken die Hügel von Westmoreland County ruhig, friedlich, unverändert. Doch wer sich an 1973 erinnert, weiß, es war ein Herbst, in dem nicht nur Lichter durch den Himmel zogen, sondern Männer an Türen klopften und Worte hinterließen, die schwerer wogen als jedes Licht.
Die Objekte verschwanden schnell. Das Schweigen blieb.
In den 1950er und 1960er Jahren waren es nicht nur die USA, die von merkwürdigen Besuchern heimgesucht wurden. Auch in Skandinavien, zwischen Fjorden, Wäldern und einsamen Fischerdörfern, verdichteten sich Berichte über Männer in Uniform, die plötzlich an Türen klopften. Norwegen und Schweden hatten sich seit dem Krieg an eine Atmosphäre des Kalten Krieges gewöhnt. Doch die Gestalten, die hier auftauchten, wirkten anders als Geheimdienstler oder Militärs.
Die ersten Geschichten kamen aus Norwegen.
Ein Bauer nahe Trondheim berichtete von einem hellen Objekt, das in seinem Feld gelandet sei. Eine Scheibe mit glühendem Rand, deren Vibration den Boden erzittern ließ. Nur wenige Tage später standen zwei Männer in langen, dunklen Mänteln an seiner Tür. Sie sprachen Norwegisch, doch ihre Aussprache klang fremd, abgehackt, als ob sie die Sprache erst seit kurzem gelernt hätten. Ihre Fragen waren klar, aber unnatürlich mechanisch. Welche Stunde?
Welche Entfernung? Haben Sie Proben genommen?
Als der Bauer nach ihren Ausweisen fragte, zogen sie ein Dokument hervor. Ein offizielles Papier mit Siegel, das auf den ersten Blick glaubwürdig wirkte. Doch die Behörde, die darauf genannt war, existierte gar nicht. Dazu war der Name des Ortes falsch geschrieben, die Typografie unregelmäßig, die Unterschriften unklar. Auf seine Nachfrage folgte nur ein ausweichender Satz: Unsere Arbeit ist vertraulich. Er verschwieg, dass er tatsächlich einen kleinen Metallsplitter vom Feld aufbewahrt hatte. Wochen später war er verschwunden, aus einer verschlossenen Schublade. In Schweden berichtete ein Fischer nahe Umeå von einer leuchtenden Kugel über einem See. Kaum hatte er Bekannten davon erzählt, besuchten ihn zwei Männer, die sich als Vertreter eines technischen Ministeriums ausgaben.
Schweden hatte kein Ministerium mit diesem Namen.
Auch hier dasselbe Muster. Dunkle Kleidung, monotone Sprache, Interesse an Beweisen. Als der Fischer verneinte, dass er etwas aufgehoben habe, wandten sie sich abrupt ab und verließen das Haus. Noch bizarrer wurde es bei einem schwedischen Lehrer, der Kinderzeichnungen von einem Sichtungsereignis gesammelt hatte. Zwei Männer traten in sein Klassenzimmer, höflich, aber ohne jede Regung im Gesicht. Sie stellten Fragen, die sie wie von einem vorbereiteten Blatt ablasen. Wenn der Lehrer selbst Fragen stellte, reagierten sie nicht, sondern setzten ihren starren Katalog einfach fort.
Zeugen beschrieben die Besucher als menschlich, aber ohne Leben in den Gesichtern. Glatte Haut, starre Augen, überlange Pausen zwischen Worten. Ein norwegischer Fischer sagte, es war, als ob ich mit einem Foto sprach, nicht mit einem Mann. Die Wirkung auf die Betroffenen war dieselbe wie in Amerika, Schweigen. Der Bauer bei Trondheim, der anfangs bereit gewesen war, offen über seine Beobachtung zu sprechen, weigerte sich bald, das Thema überhaupt noch zu erwähnen. Es ist nicht klug, zu reden, soll er Nachbarn gesagt haben. Der Fischer aus Umeå vermied fortan den See, an dem er sein ganzes Leben gearbeitet hatte. Er erzählte einem Freund, das Licht hat mir keine Angst gemacht. Die Männer an meiner Tür schon. Eine schwedische Familie, die verbranntes Gras auf ihrer Wiese gesammelt hatte, verstummte vollständig, nachdem zwei Männer in Mänteln sie besucht hatten. Ihre Kinder wurden ausdrücklich ermahnt, sagt niemandem etwas über die Männer. Sogar körperliche Symptome wurden berichtet. Manche klagten über Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwindel, nachdem die Fremden in ihren Häusern gewesen waren. Andere beschrieben ein beklemmendes Gefühl, als sei die Luft selbst schwerer geworden, sobald die Männer den Raum betreten hatten. Offizielle Stellen bestritten jede Verbindung. Der Bauer in Norwegen brachte das merkwürdige Dokument, das ihm gezeigt worden war, zur Polizei. Dort erklärte man ihm, es sei eine plumpe Fälschung, weder das Siegel noch die Behörde seien echt. In Schweden erklärte die Regierung, es existiere kein technisches Ministerium. Doch wie sollten Betrüger an die privaten Details der Zeugen gekommen sein? Und warum kehrten sie immer wieder in ähnlicher Gestalt zurück? Bleich, mechanisch, seltsam unkundig über alltägliche Dinge wie Straßen oder Dörfer. Die Forscher in Skandinavien sahen darin ein klares Muster. Die Besucher wussten immer genau, was der Zeuge gesehen hatte, manchmal sogar Details, die er niemandem erzählt hatte. Doch gleichzeitig machten sie Fehler bei banalen Dingen, als seien sie nur unvollständig informiert über das Leben der Menschen. So verdichtete sich der Eindruck, dass diese Gestalten zwar menschlich wirkten, aber keine echten Menschen waren. Eher Schauspieler, die Rollen spielten, ohne den Inhalt wirklich zu verstehen. Das Ergebnis war auch hier, Schweigen. Familien, Lehrer, Fischer, Bauern. Sie alle gaben nach den Besuchen kaum noch Auskunft. Manche verschwanden gänzlich aus den Berichten, andere änderten ihre Aussagen. Und so wiederholte sich in Skandinavien dasselbe Muster, das in Kalifornien, New Jersey und Indiana schon zu beobachten war. Das Licht am Himmel verblasste schnell. Doch die Männer an den Türen blieben in Erinnerung. Und mit ihnen die Stille, die danach in den Häusern herrschte. Der Sommer 1967 brachte für eine Familie aus Ontario ein Erlebnis, das ihr Leben veränderte. Eigentlich sollte es nur ein ruhiger Abendspaziergang an den Niagarafällen werden. Der Himmel war klar, die Luft warm, das Rauschen des Wassers allgegenwärtig. Doch plötzlich erhellte ein Licht den Nebel über den tosenden Wassermassen. Die Kinder glaubten an ein Feuerwerk, der Vater dachte an ein Flugzeug. Doch schnell war klar, weder Raketen noch Maschinen konnten sich so verhalten. Mehrere Lichter, kugelförmig, bewegten sich mit abrupten Richtungswechseln über dem Wasser, hielten reglos inne, schossen dann wieder in einer Geschwindigkeit davon, die kein irdisches Fluggerät erreichte. Für einige Minuten stand die Familie wie gebannt, unfähig, das Gesehene einzuordnen. Dann verschwanden die Lichter ebenso plötzlich, wie sie aufgetaucht waren. Die Familie beschloss, das Erlebte für sich zu behalten. Keine Polizei, keine Zeitungen, keine Nachbarn. Nur ein Geheimnis, das sie miteinander teilten. Doch diese Entscheidung war bedeutungslos, wie sich bald herausstellen sollte. Wenige Tage später klopfte es an ihrer Haustür. Der Vater öffnete, und zwei Männer in dunklen Anzügen standen auf der Schwelle. Ihre Gesichter waren bleich, ihre Haltung steif, ihre Augen ohne Ausdruck. Wir möchten mit Ihnen über das sprechen, was Sie an den Fällen gesehen haben, sagte einer ruhig. Der Vater erstarrte. Niemand außerhalb der Familie wusste von der Sichtung. Weder Verwandte noch Kollegen, nicht einmal enge Freunde. Wie konnten Fremde davon wissen? Er bat sie herein, mehr aus Schock als aus echter Einladung. Die Männer bewegten sich durch das Wohnzimmer, sahen Fotos an den Wänden, prüften Papiere auf dem Tisch, als müssten sie sich vergewissern, dass alles mit ihren Informationen übereinstimmte. Die Fragen waren präzise, mechanisch. Um welche Uhrzeit waren sie dort? Wie viele Familienmitglieder waren anwesend? Wurden Fotografien gemacht? Als der Vater verneinte, dass Fotos existierten, wechselten die beiden einen kurzen, fast synchronen Blick.
Dann wiederholte einer die Frage, diesmal eindringlicher. Sind Sie ganz sicher, dass keine Fotos gemacht wurden? Der Vater bekräftigte seine Antwort. Ohne ein weiteres Wort erhoben sich die Männer, gingen zur Tür und verschwanden. Die Begegnung hatte kaum 20 Minuten gedauert, doch ihre Wirkung hielt Jahre an. Die Kinder schliefen in dieser Nacht nicht allein, die Mutter zog die Vorhänge fest zu, der Vater saß lange wach und starrte hinaus auf die dunkle Straße. Jeder Wagen, der vorbeifuhr, jedes Geräusch ließ ihn zusammenzucken. Nachbarn bemerkten bald, dass die Familie stiller wurde. Die Kinder spielten nicht mehr unbefangen im Garten. Bei beiläufigen Fragen nach ihrem Ausflug antworteten die Eltern ausweichend. Das Erlebnis, das zunächst nur ein unheimliches Geheimnis war, hatte sich in Angst verwandelt. Nie meldete die Familie die Sichtung offiziell. Sie glaubten, dass jede Erwähnung die Männer zurückbringen würde. Erst Jahre später erzählten die inzwischen erwachsenen Kinder ihre Erinnerungen Forschern, die den Fall dokumentierten. Ihre Beschreibungen deckten sich mit anderen Berichten aus jener Zeit. Schwarze Anzüge, bleiche Haut, unnatürliche Präzision, das Wissen über Dinge, die niemand wissen konnte. Vor allem aber das Interesse daran, ob Beweise existierten. Es war, als wollten sie nicht wissen, was wir gesehen hatten, sondern ob wir etwas festgehalten hatten, erinnerte sich einer der Söhne später. 1967 war für Kanada ohnehin ein Jahr voller Rätsel. Nur wenige Monate nach der Sichtung an den Niagarafällen stürzte in Nova Scotia ein unbekanntes Objekt ins Meer. Der Fall von Shark Harbour, der selbst die kanadische Luftwaffe beschäftigte. Radarstationen an der Grenze registrierten unidentifizierte Flugkörper, die sich mit unmöglichen Geschwindigkeiten bewegten. Vor diesem Hintergrund war es kaum überraschend, dass auch Besucher in Ontario auftauchten. Doch offiziell gab es sie nicht. Keine Behörde übernahm Verantwortung, keine Akte führte ihre Namen. Für die Familie blieb ein einziger, unausweichlicher Eindruck. Die Männer wussten nicht nur, dass sie etwas gesehen hatten. Sie wussten, dass sie nichts aufgezeichnet hatten. Und genau das wollten sie sich bestätigen lassen. Das Erlebnis hatte den Vater nachhaltig verändert. Kollegen beschrieben ihn später als zurückgezogener, misstrauischer. Er sprach ungern über Fremde, mied größere Runden, und das Thema UFOs blockte er entschieden ab. Für die Mutter wurde es zur Aufgabe, die Kinder zu schützen, als sei die Bedrohung immer noch da. Noch Jahrzehnte später war für die Familie das Unheimlichste nicht die Lichter über den Fällen. Es war das Klopfen an der Tür. Brasilien, Mai 1962. Am Ufer eines ruhigen Flusses in Minas Gerais machte sich ein Mann früh am Morgen auf den Weg hinaus ins Wasser. Sein Name war José Antonio da Silva, ein einfacher Fischer, dessen Leben von Routine geprägt war. Netze auswerfen, warten, den Fang nach Hause bringen. Doch dieser Tag sollte nicht wie alle anderen verlaufen. Noch lag Nebel über dem Wasser, als ein helles Leuchten am Horizont erschien. Zunächst hielt José es für Sonnenstrahlen, die durch den Dunst brachen. Doch das Licht bewegte sich, zielgerichtet, abwärts. Kurz darauf schwebte ein metallisches, kuppelförmiges Objekt direkt über seinem Boot. Lautlos, wie in eine fremde Stille getaucht. Ein Strahl erfasste ihn, hob ihn vom Boot empor. José erinnerte sich später nur bruchstückhaft. Gestalten, die wie Menschen aussahen, doch nicht wie Menschen wirkten. Instrumente, kaltes Licht, ein stechender Schmerz in seinem Kopf. Dann Schwärze. Als er wieder zu sich kam, lag er erneut im Boot, die Sonne stand hoch, die Netze waren unberührt, Stunden vergangen. Sein Heimweg war schwerer als sonst. Er wirkte verstört, seine Kleidung zerknittert, die Augen leer. Zunächst vertraute er sich nur seiner Frau und den Kindern an. Doch im Dorf verbreitete sich das Gerücht schnell. Der Fischer habe etwas erlebt, das nicht von dieser Welt sei. Lokale Zeitungen griffen die Geschichte auf, Journalisten reisten an, stellten Fragen. José sprach widerstrebend, scheu, doch konsistent. Seine Schilderungen passten zu anderen südamerikanischen Berichten jener Zeit, Entführungen, grelle Lichter, fehlende Zeit. Für ihn war es weniger ein Abenteuer als eine Bürde. Und die wahre Bürde kam erst danach. Eines Abends, Wochen nach dem Vorfall, begegnete José auf einem Feldweg zwei Männern. Fremde Gestalten, die völlig fehl am Platz wirkten. Makellos gekleidet in dunkle Anzüge, Schuhe glänzend wie frisch poliert, Gesichter bleich. Sie sprachen Portugiesisch, doch steif, als hätten sie die Sprache aus einem Lehrbuch gelernt. Sie müssen aufhören, darüber zu reden, sagte einer ohne Einleitung.
José erstarrte. Niemand hatte je mit solcher Bestimmtheit zu ihm gesprochen. Die Männer wirkten wie Schauspieler, die eine Rolle spielten, zu präzise, zu mechanisch, um natürlich zu sein. Er stammelte eine Verteidigung, dass es die Wahrheit sei, dass er nichts erfunden habe. Doch die Männer traten gleichzeitig einen Schritt näher, ihre Bewegungen wie gespiegelt. »Es ist besser, wenn sie schweigen«, wiederholte der Zweite. »Keine Drohung, keine Waffe, nur dieser eine Befehl.« Dann drehten sie sich um, gingen davon. Ihre Schritte klangen seltsam dumpf auf dem Erdboden, als wären selbst Geräusche kontrolliert. José rannte nach Hause. Seine Familie erinnerte sich später an seine Panik, an die zitternden Hände, als er die Tür verriegelte. In dieser Nacht schlief niemand. Von da an war er ein anderer Mensch. Reporter, die erneut mit ihm sprechen wollten, wurden abgewiesen. Forscher, die den Fall vertiefen wollten, fanden keine offenen Türen mehr. Er wurde wortkarg, zurückgezogen, prüfte ständig Fenster und Türen. Manchmal erzählte er, er habe wieder Wagen am Rande des Dorfes gesehen. Autos, die nicht dorthin gehörten. Männer, die scheinbar warteten, ohne Grund. Seine Nachbarn bemerkten, dass er seltener fischte, seltener auf dem Markt lachte, öfter nur schweigend dastand. Die Begegnung im Boot war kurz und seltsam gewesen. Doch die Männer, die danach kamen, nahmen ihm den Frieden für Jahre. In der UFO-Forschung gilt José da Silvas Fall bis heute als eines der klarsten Beispiele aus Südamerika. Erst eine mutmaßliche Entführung, dann das Auftauchen jener unheimlichen Männer in Schwarz, die nicht erklärten, wer sie waren, aber verlangten, dass er verstummte. Später, in den 1970er Jahren, erschütterte Brasilien eine ganze Welle unerklärlicher Phänomene, die sogar zur Operation Prato, der Luftwaffe, führte. Auch dort tauchten immer wieder Berichte über Fremde auf, die Zeugen einschüchterten. Für viele Forscher war da Silvas Fall ein Vorläufer. Der Beweis, dass Schweigen nicht nur durch Spott oder Behörden erzeugt wurde, sondern durch reale Besucher, die in Dörfern auftauchten, fernab jeder Öffentlichkeit. Für José aber war es keine Forschungsfrage. Es war sein Leben, das von Angst überschattet wurde. Er sprach nie wieder ausführlich über jenen Morgen. Sein Boot brachte ihn weiterhin hinaus auf den Fluss, doch die Ruhe, die er dort einst gefunden hatte, war verschwunden. Kanada, Oktober 1967. Die Küste von Nova Scotia war in Nebel gehüllt, als mehrere Zeugen, Fischer, Polizisten und Anwohner ein großes, leuchtendes Objekt am Himmel entdeckten. Es bewegte sich geräuschlos über den Hafen von Shark Harbour, blinkte in einem seltsamen Gelb und schien dann direkt ins Wasser zu stürzen. Ein dumpfer Aufschlag war zu hören, gefolgt von Blasen und einem gleißenden Schimmer, der noch Minuten später über die dunkle See flackerte. Die Küstenwache wurde alarmiert, Boote stachen aus. Doch statt eines Flugzeugwracks oder brennender Trümmer fanden sie nur schäumendes Wasser und einen schwachen Lichtschein unter der Oberfläche. Taucher suchten, doch nichts tauchte auf. Keine Metallteile, keine Leichen, kein Treibstoff. Am nächsten Tag war selbst der Schimmer verschwunden. Für Kanada war dies der Roswell-Moment. Zeitungen berichteten, Radiostationen sendeten Live-Updates, das Militär begann Untersuchungen. Offiziell sprach man bald von einem nicht identifizierten Flugobjekt, das ins Meer gestürzt sei. Doch die Akten wurden schnell geschlossen, der Fall als ungeklärt eingestuft, ohne weiteren Kommentar. Für die Fischer und Polizisten, die das Licht gesehen hatten, begann jedoch erst die zweite, unheimlichere Phase. Zunächst erhielten einige Zeugen unerwartete Telefonanrufe. Stimmen, die sich nicht vorstellten, erkündigten sich nach Details. Wann genau haben Sie das Licht gesehen? Wo standen Sie? Haben Sie Fotos gemacht? Manche Anrufer klangen mechanisch, andere betonten ungewöhnlich steif jedes Wort, als würden sie einstudierte Fragen ablesen. Dann erschienen Männer in dunklen Anzügen in Shark Harbour selbst. Sie stellten sich nicht vor, zeigten keine Ausweise, doch jeder verstand sofort, weshalb sie dort waren. Fischer berichteten, dass die Fremden ihre Netze inspizierten, ohne Erlaubnis in Bootsschuppen gingen, Fragen stellten, immer dieselben Fragen. Gibt es Beweise? Gibt es Aufnahmen? Ein Polizist, der selbst das Licht gesehen hatte, wurde von zwei Männern besucht, die sich als Regierungsbeamte ausgaben. Als er nach Papieren fragte, lächelten sie nur, aber das Lächeln wirkte starr, unecht. Sie notierten jede seiner Antworten, schlossen das Notizbuch und sagten, es ist besser, wenn sie das nicht mehr öffentlich erzählen. Ein Fischer berichtete später, dass die Männer mehr über ihn wussten, als er selbst je erzählt hatte.
Sie nannten seine Familie beim Namen, sprachen über seinen Tagesablauf, sogar über alte Schulfreunde. Es war, als hätten sie ein Buch über mein Leben gelesen, sagte er erschüttert. Bald änderte sich die Stimmung im Dorf. Menschen, die anfangs begeistert von ihrer Sichtung erzählt hatten, wurden still. Manche zogen ihre Aussagen zurück, andere sagten, sie hätten nur Lichter von Booten gesehen. Forscher, die versuchten, den Fall zu dokumentieren, fanden verschlossene Türen. Noch bizarrer war ein Bericht eines Tauchers, der an den Suchaktionen teilgenommen hatte. Er erzählte, dass er Wochen später in einem Café in Halifax von zwei Männern angesprochen wurde. Sie fragten ihn über seine Tauchgänge, über das, was er gesehen oder nicht gesehen habe. Als er antwortete, er habe nichts gefunden, beugte sich einer der Männer vor und flüsterte, dann behalten Sie es so. Die Wirkung war dieselbe wie anderswo, Einschüchterung ohne Gewalt. Keine Schläge, keine Drohungen, nur die Präsenz, die genügte, um die Menschen verstummen zu lassen. In den offiziellen Akten der Royal Canadian Air Force tauchen diese Besuche nicht auf. Es gibt keine Hinweise, dass Beamte entsandt wurden. Doch in den Erinnerungen der Dorfbewohner bleiben die schwarzen Wagen, die plötzlichen Anrufe, die bleichen Gesichter unauslöschlich. Für die Gemeinschaft von Shark Harbour wurde der Sturz ins Meer schnell zur Legende, zum Gesprächsthema, das man mit vorsichtiger Faszination behandelte. Doch hinter verschlossenen Türen erzählten viele, dass das wahre Grauen nicht das Licht im Wasser war, sondern die Männer, die danach durch die Straßen gingen. Ein alter Fischer sagte Jahre später, das Ding im Meer war seltsam, ja. Aber es hat niemandem geschadet.
Die Männer in Schwarz?
Die haben uns den Schlaf genommen. Die Akten mögen geschlossen sein, doch die Stille, die danach über Shark Harbour lag, spricht lauter als jedes offizielle Dokument. West Virginia, 1966. Das kleine Städtchen Point Pleasant liegt unscheinbar am Ohio River, eingebettet zwischen bewaldeten Hügeln und rostigen Brücken. Doch was hier geschah, machte den Ort für Jahrzehnte zum Synonym für Angst, Geheimnisse und das Unheimliche. Es begann mit einer Reihe von Sichtungen. Immer wieder berichteten Anwohner von einem riesigen Wesen, geflügelt, mit leuchtend roten Augen, später als Mothman bekannt. Gleichzeitig meldeten Dutzende Zeugen seltsame Lichter am Himmel, metallische Objekte über den Wäldern und sogar ein fliegendes Ding, das über dem stillgelegten TNT-Gelände nahe der Stadt schwebte. Zeitungen sprangen auf, Reporter reisten an, Forscher stellten Fragen. Und mit der Aufmerksamkeit kamen auch andere Besucher. Männer, die nicht in die kleine Stadt gehörten. Die ersten Berichte kamen von der Familie Lilly, die am Stadtrand wohnte. Nach einer ihrer Sichtungen hielt plötzlich ein schwarzer Wagen vor ihrem Haus. Zwei Männer, hochgewachsen, bleich, mit schmalen Gesichtern, stiegen aus. Sie trugen dunkle Anzüge, obwohl es ein schwüler Sommerabend war. Sie stellten kaum Fragen zum Mothman selbst, sondern erkündigten sich, ob die Familie Fotos gemacht oder Aufzeichnungen geführt habe. Als die Lillys verneinten, nickten die Männer nur, bedankten sich seltsam steif und verschwanden wieder. Andere Zeugen erlebten Ähnliches. Ein junger Mann, der ein leuchtendes Objekt über dem Fluss gesehen hatte, erzählte, dass zwei Fremde an seine Tür klopften. Sie kannten seinen Namen, obwohl er nie öffentlich über die Sichtung gesprochen hatte. Ihre Worte waren knapp, ihre Bewegungen synchron. Es wäre besser, wenn sie diese Geschichte für sich behalten. Noch beunruhigender war die Erfahrung von Mary Heyer, einer Lokalreporterin, die wochenlang über die Sichtungen schrieb. Sie wurde von einem Mann besucht, der in jeder Hinsicht seltsam wirkte. Er war klein, kahl, trug eine dicke Brille und stellte merkwürdige Fragen über alltägliche Dinge, als verstünde er die Welt um ihn herum nicht. Er wollte wissen, wie man Stifte benutzt, wie Zeitungen gedruckt werden, sogar ob die Menschen hier nachts schlafen würden. Heyer beschrieb ihn später als nicht von hier. Mehrmals tauchten ähnliche Gestalten in ihrem Büro auf. Sie blätterten wortlos in Akten, zeichneten Symbole auf Zettel, die niemand verstand, und verschwanden wieder. Heyer war überzeugt, dass sie nicht von irgendeiner offiziellen Behörde kamen, sondern von irgendwo ganz anders. Die Bewohner von Point Pleasant lebten in dieser Zeit in einem Zustand ständiger Beklemmung. Einerseits die Angst vor dem geflügelten Wesen, das in den Wäldern lauerte. Andererseits die Fremden, die an Türen klopften und sich für Beweise interessierten. Manche beschrieben die Männer als wie Schauspieler in schlecht sitzenden Rollen. Menschlich genug, um akzeptiert zu werden, aber fremdartig in Stimme, Blick und Bewegung. Das Muster wiederholte sich, jeder, der Beweise gesammelt hatte, Zeichnungen, Fotos, Tonbandaufnahmen, berichtete, dass Fremde Interesse daran zeigten. Manche Unterlagen verschwanden spurlos. Ein junger Mann, der eine Skizze des geflügelten Wesens angefertigt hatte, fand sie eines Tages nicht mehr in seinem Zimmer. Stattdessen lag ein leeres Blatt an derselben Stelle. Der Höhepunkt der Ereignisse kam im Dezember 1967, als die Silver Bridge über den Ohio River einstürzte und 46 Menschen in den Tod riss. Für viele war dies das düstere Ende der Mothman-Ära und gleichzeitig der Moment, in dem die Fremden von den Straßen verschwanden. Doch die Spuren blieben. Noch Jahre später erinnerten sich Bewohner an die unheimlichen Besucher. Manche sprachen von Regierungsagenten, andere von Wesen, die nur Menschen imitierten. Für Mary Heyer war klar, sie wollten keine Antworten. Sie wollten nur sicherstellen, dass wir keine Fragen mehr stellen. Point Pleasant wurde später zum Mythos, zum Stoff für Bücher, Filme und Legenden. Doch für die Menschen, die dort lebten, war es eine harte Realität. Sie hatten nicht nur einen Blick ins Unerklärliche geworfen, sondern auch den Besuch jener Männer erlebt, die stets dann kamen, wenn jemand zu viel gesehen hatte. Für die Stadt war es eine doppelte Last, das Grauen am Himmel und die Männer, die am Boden warteten. New Hampshire, September 1965. Die kleine Stadt Exeter schlief in jener Nacht, als der junge Polizist Eugene Bertrand einen Anruf erhielt. Eine Frau hatte berichtet, dass sie von einem Objekt am Himmel verfolgt worden sei. Ein riesiges, lautloses Etwas mit grellen roten Lichtern. Bertrand beruhigte sie, notierte den Vorfall, doch sein Interesse war geweckt. Nur wenige Stunden später machte ein anderer junger Mann, Norman Muscarello, eine ähnlich verstörende Erfahrung. Auf dem Heimweg durch die Felder sah er über den Bäumen ein Objekt schweben, so groß wie ein Haus, mit pulsierenden roten Lichtern, die in regelmäßigen Abständen aufflammten. Das Ding bewegte sich geräuschlos, glitt über die Wipfel hinweg, so nah, dass die Äste unter seinem Gewicht zu brechen schienen. Muscarello erreichte in Panik ein Wohnhaus und trommelte an die Tür, bis man ihm öffnete. Doch das Objekt war längst weitergezogen. Schließlich fand er Hilfe bei der Polizei, und so kehrten er und Bertrand, gemeinsam mit einem weiteren Polizisten namens Hunt, in jener Nacht an den Ort zurück. Und dort sahen sie es, ein massives, scheibenförmiges Objekt mit mehreren grellen roten Lichtern, das lautlos über den Bäumen hing. Immer wieder senkte es sich, als wolle es landen, um dann wieder in die Höhe zu steigen. Mehrfach duckten sich die Männer instinktiv, weil sie glaubten, das Ding stürze auf sie herab. Nach einigen Minuten entfernte es sich, verschwand in der Dunkelheit, ohne Geräusch, ohne Spur. Für die Polizei war die Sache ungewöhnlich. Bertrand und Hunt verfassten Berichte, die klar aussagten, sie hatten selbst das Objekt gesehen. Keine Einbildung, keine Geschichte aus zweiter Hand. Dies machte den Fall von Exeter zu einem der bekanntesten und am besten dokumentierten UFO-Ereignisse der 1960er Jahre. Doch kaum waren die Berichte öffentlich, erschien auch hier eine zweite, unheimliche Ebene. Muscarello erzählte später, dass er mehrfach von Fremden kontaktiert worden sei. Männer, die an seiner Tür klopften, höflich, aber steif, in schwarzen Anzügen. Sie stellten Fragen, die er bereits der Polizei beantwortet hatte, jedoch in seltsam abgehacktem Tonfall. Wie nah war es? Wie viele Lichter? Haben Sie Metall gesehen? Als er nachfragte, wer sie seien, sagten sie nur, offizielle Stellen. Auch Bertrand berichtete von Anrufen. Die Stimmen am anderen Ende stellten keine gewöhnlichen Fragen, sondern schienen Details bereits zu kennen. Es war, als wollten sie prüfen, ob ich meine Geschichte änderte, sagte er. Einige Zeugen, die sich nach der Sichtung gemeldet hatten, berichteten, dass Fremde sie davon abhalten wollten, weiterzusprechen. Ein junger Mann, der von einer zweiten Sichtung berichtete, erzählte, dass zwei Besucher ihn eindringlich baten, nichts hinzuzufügen, was nicht bereits öffentlich bekannt sei. Seltsam war auch, wie unkundig die Besucher manchmal wirkten. Ein Farmer, der Lichtspuren auf seinem Feld gesehen hatte, wurde gefragt, ob die Elektrizität der Scheune das Objekt beeinflusst habe. Eine Frage, die für ihn keinerlei Sinn ergab. Die Männer aber notierten seine Antwort mit kalter Präzision. Forscher, die den Exeter-Fall untersuchten, stießen auf viele dieser Berichte. Immer dieselbe Beschreibung. Männer in dunklen Anzügen, bleich, mechanisch, mit einem unheimlichen Wissen über die Ereignisse. Sie schienen weniger an den Lichtern selbst interessiert als an den Reaktionen der Zeugen. Die Wirkung war wie überall, Schweigen. Muscarello sprach zwar noch einige Male über seine Sichtung, doch er mied bald öffentliche Diskussionen.
Bertrand, der junge Polizist, zog sich ebenfalls zurück. Zwar blieb sein Bericht aktenkundig, doch privat sprach er selten darüber. Exeter selbst wurde zu einem Ort des Zwiespalts. Einerseits war man stolz, Teil eines der berühmtesten UFO-Fälle zu sein. Andererseits blieb das unheimliche Gefühl, dass man überwacht wurde. Bewohner erzählten von schwarzen Autos, die nachts durch die Straßen fuhren, langsam, lautlos, immer wieder dieselben Runden. Für viele war dies das eigentliche Rätsel. Nicht nur das Licht am Himmel, sondern die Schatten auf den Straßen. Heute gilt der Exeter-Fall als einer der bestuntersuchten UFO-Vorfälle. Doch in den Erinnerungen der Zeugen überstrahlt eine Erfahrung alles andere. Das Klopfen an der Tür, die bleichen Gesichter, die Stimmen ohne Leben. Wie bei Rex Heflin, wie bei Shark Harbour, wie in Point Pleasant. Das Muster wiederholte sich. Erst das Licht, dann die Männer. Und danach das Schweigen. Frankreich, August 1967. Hoch oben im Zentralmassiv, nahe des kleinen Dorfes Cussec, hüteten die Geschwister François und Gannemarie ihre Ziegen. Es war ein klarer Morgen, die Sonne stand bereits über den grünen Hügeln und die Stille wurde nur vom Blöken der Tiere unterbrochen. Plötzlich bemerkte François am Himmel ein glänzendes, rundes Objekt, das sich langsam der Erde näherte. Neben der kugelförmigen Struktur, so groß wie ein kleines Auto, bewegten sich vier kleine Gestalten. Sie waren schwarz, schienen kaum größer als Kinder und schwebten, statt zu gehen. Für die Geschwister wirkte es, als seien die Wesen mit dem Objekt verbunden. Die Kinder beobachteten, wie die Gestalten seltsame Bewegungen ausführten, fast wie Arbeiten am Boden. Dann, so berichteten sie später, stiegen die Wesen in die Kugel zurück. Diese erhob sich, stieß einen grellen Lichtstrahl aus und verschwand mit unglaublicher Geschwindigkeit in den Himmel. François und Gannemarie rannten nach Hause, erzählten ihrem Vater, was sie gesehen hatten. Bald war das ganze Dorf informiert. Polizisten untersuchten die Wiese und fanden eine kreisrunde, verbrannte Fläche, auf der das Gras verschmort war. Der Fall von Cussec wurde zu einem der berühmtesten französischen UFO-Berichte, offiziell dokumentiert von der Gendarmerie. Doch wie in Exeter, Shark Harbour oder Point Pleasant folgte auch hier eine zweite, unheimliche Phase. Nur wenige Wochen nach dem Vorfall klopfte es an der Tür der Familie. Zwei Männer, dunkel gekleidet, korrekt, aber auffällig unnatürlich in ihrer Art, stellten sich vor. Sie sagten, sie kämen, um Ermittlungen zu unterstützen. Doch sie zeigten keine Ausweise. Stattdessen stellten sie präzise Fragen. Welche Stunde war es? Wo standen die Kinder? Wie viele Ziegen waren auf dem Feld? Der Vater war verwundert, dass die Fremden Details kannten, die nur die Gendarmen oder die Familie selbst gehört hatten. François wurde befragt, doch die Männer stellten dieselben Fragen mehrfach, als wollten sie prüfen, ob er seine Antworten änderte. Besonders beunruhigend war, dass sie seltsame Fehler machten. Einer fragte, ob die Sonne im Westen aufgegangen sei, was François verwirrte. Ein anderer nannte den Namen des Dorfes falsch, als hätte er ihn nur gelesen, aber nie ausgesprochen. Nach einer halben Stunde verabschiedeten sich die Männer wortlos. Doch das Gefühl, das sie hinterließen, war schwerer als die Sichtung selbst. Gannemarie weinte in jener Nacht, weil sie die Gesichter der Männer nicht vergessen konnte. Glatt, bleich, ohne jede Regung, als wären sie Masken. In den folgenden Wochen bemerkte die Familie ungewöhnliche Dinge. Fremde Autos parkten am Rand des Dorfes, manchmal mehrere Stunden lang. Fremde Stimmen waren auf der Telefonleitung zu hören. Gedämpft, mechanisch, so als spräche jemand in eine Maschine. Die Wirkung war klar. Die Familie wurde still. François, der zuvor bereit gewesen war, Reportern seine Sichtung zu schildern, weigerte sich plötzlich, darüber zu sprechen. Sein Vater sagte einem Bekannten, es ist besser, wenn wir schweigen. Wir wollen keinen Ärger. Forscher, die später nach Cussec kamen, trafen auf eine Mauer des Schweigens. Nur wenige Dorfbewohner wagten es, ihre Erinnerungen zu teilen. Manche sagten offen, sie hätten Angst, dass die Fremden zurückkehren würden. Offiziell blieb der Fall von Cussec eine der seltenen, von der Gendarmerie dokumentierten UFO-Sichtungen. Doch die zweite Hälfte der Geschichte, die Männer, die an Türen klopften, die Kinder befragten, die seltsam unkundig und gleichzeitig unheimlich informiert wirkten, tauchte in keiner Akte auf. Für François und Gannemarie blieb dies das prägendste Erlebnis. Nicht die glänzende Kugel am Himmel, sondern die Besucher, die sie danach heimsuchten. Noch Jahrzehnte später erzählte François in einem Interview, Das Licht war seltsam. Aber die Männer. Die Männer waren schlimmer. Wie in so vielen anderen Fällen hallte auch in Kussek das gleiche Echo nach. Erst die Erscheinung, dann das Schweigen. Im Jahr 1977 erlebte das kleine Dorf Brodhaven an der Küste von Wels eine Welle von Sichtungen, die später als Teil der sogenannten Welsch-Triangle-Fälle bekannt wurden. Was als Schulkindergeschichte begann, verwandelte sich rasch in ein nationales Rätsel und zog unheimliche Besucher an. An einem klaren Februarnachmittag spielten mehrere Schüler der Brodhaven Primary School auf dem Pausenhof, als sie über den Bäumen ein glänzendes, zigarrenförmiges Objekt bemerkten. Es schwebte geräuschlos, glitt dann in Richtung einer Wiese und verschwand hinter einer Baumreihe. Die Kinder rannten aufgeregt zu ihren Lehrern, doch die glaubten zunächst an eine kindliche Fantasie. Erst als über ein Dutzend Schüler unabhängig voneinander dieselben Zeichnungen anfertigten, ein längliches, metallisches Objekt mit Fenstern, nahm man die Sache ernst. Zeitungen berichteten, Forscher reisten an, und schon bald erzählten auch Erwachsene aus der Region von seltsamen Begegnungen. Ein Hotelbesitzer berichtete von einem silbernen Wesen in der Nähe seines Parkplatzes. Eine Familie sah Lichter über der Küste, die abrupt stoppten und dann wieder beschleunigten. Mit den Berichten kamen auch die Fremden. Mehrere Kinder erzählten, dass Männer in dunklen Anzügen ihre Schule besucht hätten. Sie stellten sich nicht eindeutig vor, gaben sich vage als Ermittler aus. Doch ihre Fragen waren merkwürdig. Sie wollten nicht nur wissen, was die Kinder gesehen hatten, sondern auch, ob sie Zeichnungen angefertigt hätten und wo diese Zeichnungen aufbewahrt würden. Manche Kinder sagten später, dass die Männer versucht hätten, sie gegeneinander auszuspielen, indem sie behaupteten, andere hätten etwas anderes erzählt. Auch Erwachsene berichteten von seltsamen Besuchern. Eine Frau aus der Gegend erzählte, dass zwei Männer in makellosen Anzügen ihr Haus aufsuchten. Sie sagten, sie seien von der Regierung, doch sie zeigten keine Ausweise. Ihre Fragen bezogen sich auf eine Sichtung, von der sie niemandem außerhalb der Familie erzählt hatte. Es war, als hätten sie in meinem Kopf gelesen, sagte sie später. Das Muster war dasselbe wie in Exeter, Shark Harbour oder Point Pleasant. Eine Mischung aus präzisem Wissen über private Details und offensichtlichen Fehlern in Alltagssituationen. So fragte einer der Männer eine Bäuerin, ob die Kühe in Wels nachts im Stall schlafen würden. Eine Frage, die jeder Dorfbewohner lachend beantworten konnte. Doch in diesem Zusammenhang wirkte sie nur bedrohlich. Besonders beunruhigend war ein Vorfall an der Schule. Ein Lehrer berichtete, dass ein schwarzer Wagen über Stunden hinweg in Sichtweite geparkt habe. Darin saßen zwei Gestalten, regungslos, die Kinder beobachtend. Als der Lehrer den Wagen ansprach, fuhr er lautlos davon. Die Folge war ein Klima der Angst. Viele Familien, die zunächst bereit gewesen waren, über ihre Sichtungen zu sprechen, wurden still. Kinder, die zuvor stolz ihre Zeichnungen zeigten, weigerten sich plötzlich, darüber zu reden. Einige zerstörten ihre Skizzen aus Angst, Ärger zu bekommen. Ein Forscher, der später in Brodhaven nachfragte, erinnerte sich, die Kinder erzählten lebhaft von dem Objekt. Aber sobald ich die Männer erwähnte, verstummten sie. Auch in den umliegenden Dörfern tauchten ähnliche Geschichten auf. Bauern berichteten von Fremden, die mitten in der Nacht an Türen klopften, nach Metallstücken oder verbrannten Stellen fragten. Manche beschrieben die Männer als bleich, mit unnatürlichen Augen, andere als vollkommen normal, aber leer im Blick. Offizielle Stellen wiesen jede Verbindung zurück. Die britische Luftwaffe erklärte, sie habe keine Ermittler entsandt. Doch die Besucher hatten sich so verhalten, als seien sie genau das, Vertreter einer Behörde, die es nicht gab. Für Brodhaven war die Sache doppelt traumatisch. Einerseits die Sichtungen, die das Dorf in Aufruhr versetzten. Andererseits die Männer, die alles daran setzten, die Geschichten zu kontrollieren. Am Ende war die Wirkung dieselbe wie in Amerika, Kanada, Frankreich oder Brasilien, Schweigen. Noch heute erzählen ehemalige Schüler von damals, dass die eigentliche Angst nicht das Objekt am Himmel war, sondern die Gestalten, die danach kamen. Einer von ihnen sagte Jahrzehnte später in einem Interview, das UFO war faszinierend. Aber die Männer in Anzügen, die waren das, was uns nachts nicht schlafen ließ. Iran, September 1976. In der Hauptstadt Teheran meldeten Anwohner in jener Nacht ein ungewöhnlich helles Licht am Himmel. Zunächst hielt man es für einen Stern oder ein Flugzeug, doch schon bald wurde klar, dass es sich um etwas völlig anderes handelte. Das Objekt leuchtete mit greller Intensität, verharrte reglos
um dann in plötzlichen Manövern davonzuschießen, die jedes bekannte Fluggerät unmöglich machte. Die iranische Luftwaffe entsandte 2 F-4 Phantomjets, um das Objekt abzufangen. Der erste Pilot näherte sich, doch plötzlich fiel sein Cockpit aus, Instrumente, Radar, Funk, alles tot. Als er abdrehte, kehrten die Systeme schlagartig zurück. Der zweite Jet erlebte dasselbe. Beide Piloten berichteten, dass das Objekt kleine Lichtkugeln ausstieß, die sich wie Projektile bewegten, jedoch ebenso abrupt wieder verschwanden. Schließlich zog sich das Hauptobjekt mit atemberaubender Geschwindigkeit zurück, und die Jäger kehrten machtlos zur Basis zurück. Der Vorfall wurde offiziell dokumentiert. Selbst amerikanische Geheimdienste erhielten Berichte darüber, und im Pentagon sprach man von einem der überzeugendsten UFO-Fälle überhaupt. Doch in Teheran begann kurz darauf das Muster, das so viele Zeugen weltweit kannten. Mehrere Offiziere, die an der Mission beteiligt gewesen waren, berichteten, dass sie unerwartete Besucher erhielten. Männer in dunklen Anzügen, korrekt, aber fremdartig, stellten Fragen. Sie tauchten nicht in den offiziellen Protokollen auf, doch sie wussten Details, die niemals veröffentlicht worden waren. Gesprächsfetzen zwischen den Piloten, Zeitpunkte der Radarabschaltungen, sogar der Name eines Mechanikers, der am Boden Zeuge war. Ein Techniker erzählte später, dass die Männer in gebrochenem Persisch sprachen, manchmal auch in einem seltsamen Englisch, das wie aus einem Handbuch klang. Sie fragten wiederholt, gab es Fotos? Gab es Filmaufnahmen? Als er verneinte, notierten sie dies und verließen den Raum, ohne sich zu verabschieden. Die Piloten selbst wurden ebenfalls unter Druck gesetzt. Einer von ihnen berichtete, dass Fremde ihn aufforderten, die Details nicht über das Nötigste hinaus weiterzugeben. Ein anderer erzählte, er sei in einem schwarzen Wagen zur Basis gebracht worden, wo er stundenlang befragt wurde. Nicht von seinen eigenen Vorgesetzten, sondern von Fremden, die sich nicht vorstellten. Ein iranischer Offizier sagte später, dass das Unheimlichste nicht der Vorfall am Himmel war, sondern die Männer, die danach auftauchten. Sie wirkten, als wüssten sie mehr über uns, als wir selbst. Besonders seltsam war ein Vorfall, den ein junger Radartechniker schilderte. Er arbeitete nachts in der Basis, als er Stimmen auf der internen Leitung hörte, zwei Männer, die über den Vorfall sprachen. Doch die Leitung war gar nicht aktiv. Später erkannte er die Stimmen wieder. Es waren dieselben, die ihn kurz darauf persönlich befragten. Mit der Zeit breitete sich ein Klima des Misstrauens aus. Offiziere sprachen nur noch flüsternd über die Ereignisse. Manche verneinten später sogar, jemals beteiligt gewesen zu sein. Für Außenstehende wirkte es, als sei der gesamte Fall in einen Mantel des Schweigens gehüllt worden. Nicht nur durch politische Instanzen, sondern durch etwas anderes, Fremdes, das seine Präsenz in der Stadt hinterließ. Die iranische Regierung schwieg. Auch die Amerikaner, die durch ihre Kontakte informiert waren, äußerten sich nie offiziell. Doch in privaten Gesprächen nannten Analysten den Teheran-Fall einen der am schwersten erklärbaren Zwischenfälle der modernen Zeit. Für die Beteiligten selbst war das Schlimmste nicht die Begegnung mit dem Objekt, sondern das Gefühl, danach unter Beobachtung zu stehen. Viele von ihnen beschrieben Männer, die immer wieder in der Nähe auftauchten. In Hotels, auf Straßen, sogar vor Privathäusern. Ein Pilot brachte es Jahre später auf den Punkt. Das Objekt hat unsere Maschinen zum Schweigen gebracht. Aber die Männer danach, sie haben uns selbst zum Schweigen gebracht. Neuseeland, Dezember 1978. Der Himmel über der Südinsel war klar, als eine Besatzung von Fernsehjournalisten und Piloten der Fluggesellschaft Safe Air zu einem Routineflug aufbrach. An Bord befand sich auch eine Kameracrew, die eigentlich eine Reportage über den Weihnachtsverkehr drehen wollte. Doch was sie in jener Nacht auf Film festhielten, wurde zu einem der berühmtesten UFO-Fälle des Landes. Schon kurz nach dem Start bemerkte die Crew ungewöhnliche Lichter am Horizont. Zunächst hielten sie sie für Navigationslichter anderer Flugzeuge. Doch bald war klar, dass diese Objekte sich anders bewegten. Sie beschleunigten abrupt, hielten reglos inne und umkreisten die Maschine, als wollten sie sie beobachten. Die Kamera lief, und die Aufnahmen zeigten mehrere leuchtende Objekte, die sich in Formationen bewegten. Radarkontakte bestätigten ihre Existenz. Piloten, Kameraleute und Passagiere wurden Zeugen. Die Kaikoura Lights, wie sie später genannt wurden, gingen um die Welt. Doch auch hier blieb es nicht beim Spektakel am Himmel. Wenige Tage nach den ersten Ausstrahlungen der Filmaufnahmen meldeten sich Zeugen, dass Fremde in dunklen Anzügen in Christchurch und Wellington auftauchten. Sie gaben sich als Regierungsbeamte aus, stellten Fragen zu den Filmen, erkündigten sich nach Negativen und Rohmaterial. Ein Kameramann berichtete, dass zwei Männer in seinem Hotelzimmer auftauchten, obwohl er niemandem seine Unterkunft genannt hatte. Sie fragten nach dem Film, den er angeblich noch in seiner Tasche hatte. Als er verneinte, dass weiteres Material existiere, wechselten sie abrupt das Thema, verabschiedeten sich und verschwanden wortlos. Auch die Piloten wurden besucht. Einer von ihnen erzählte später, dass er zu Hause von zwei Fremden aufgesucht wurde, die sich als Luftfahrtinspektoren ausgaben. Doch ihre Fragen waren seltsam. Sie wollten wissen, ob die Crew Elektroschocks verspürt habe, ob jemand körperlich beeinflusst worden sei. Solche Fragen hatte kein offizieller Ermittler je gestellt.
Die Männer wirkten unnatürlich.
Ihre Sprache war korrekt, aber leblos, als würden sie Textzeilen ablesen. Sie sprachen mit einer Genauigkeit, die gleichzeitig distanziert klang, wie Menschen, die eine Rolle spielen, ohne sie zu verstehen. Besonders auffällig war ein Vorfall mit einem Techniker, der Kopien der Radardaten gesichert hatte. Als er zur Arbeit kam, war sein Schreibtisch aufgeräumt. Zu aufgeräumt.
Die Kopien waren verschwunden.
Wenige Tage später erhielt er einen anonymen Anruf. Sie haben keine zusätzlichen Aufzeichnungen mehr.
Dann wurde aufgelegt.
In der Öffentlichkeit wurde der Fall weiter diskutiert. Zeitungen und Fernsehsender griffen die Aufnahmen auf, Wissenschaftler stritten über Erklärungen. Einige sprachen von Venus oder atmosphärischen Effekten, andere von unbekannten Flugobjekten. Doch hinter den Kulissen war die Stimmung eine andere. Zeugen, die zunächst offen gesprochen hatten, wurden still. Ein Reporter sagte später, das Schlimmste war nicht das Licht am Himmel. Das Schlimmste war, dass ich wusste, jemand hörte jedes Wort mit. Die Besucher hinterließen keine Spuren, keine Dokumente, keine Bestätigung. Offizielle Stellen, sowohl in Neuseeland als auch in Australien, erklärten, sie hätten keine Sonderermittler geschickt. Doch die Berichte über Männer in Anzügen, über verschwundene Kopien, über Fremde, die zu viel wussten, rissen nicht ab. Die Wirkung war wie überall, Schweigen. Piloten, die noch vor laufender Kamera gesprochen hatten, zogen sich zurück. Journalisten, die von geheimen Informationen sprachen, brachen plötzlich ihre Recherchen ab. Die Kaikoura Lights bleiben bis heute eines der wenigen UFO-Ereignisse, die auf Film dokumentiert und durch Radar bestätigt wurden. Doch in den Erinnerungen vieler Beteiligten ist die eigentliche Last nicht das Licht in der Nacht, sondern die Männer, die danach auftauchten. Ein Pilot fasste es Jahrzehnte später zusammen. Die Lichter haben uns gezeigt, dass wir nicht allein sind. Aber die Männer in Schwarz haben uns gezeigt, dass wir besser so tun sollten, als wären wir es. Alaska, November 1986. Eine Boeing 747 der japanischen Fluggesellschaft JAL befand sich auf dem Weg von Paris nach Tokio, mit einer Zwischenlandung in Reykjavik. Über den Weiten des nördlichen Himmels, fernab von Städten und Straßen, begann sich etwas zu ereignen, das später weltweit für Schlagzeilen sorgen sollte. Kapitän Kenyu Terauchi, ein erfahrener Pilot mit tausenden Flugstunden, bemerkte zuerst ungewöhnliche Lichter am Horizont. Zunächst hielt er sie für Militärmaschinen, doch die Bewegungen waren unlogisch. Abruptes Beschleunigen, abruptes Stoppen, Positionswechsel, die kein Flugzeug beherrschte. Bald erschienen die Lichter direkt vor der 747, so nah, dass die gesamte Cockpitbesatzung sie klar erkennen konnte. Die Objekte, so berichteten die Piloten später, wirkten wie zwei kleine Flugkörper, die einen größeren, massiven Schatten begleiteten. Ein gigantisches, scheibenförmiges Objekt, das zeitweise über der Maschine zu schweben schien.
Radarkontakte bestätigten die Sichtung.
Über eine Stunde lang wurden die Piloten von den unbekannten Flugkörpern begleitet, bis die Objekte schließlich im Nichts verschwanden.
Die Crew meldete alles sofort.
US-Radarstationen verzeichneten ebenfalls Kontakte. Der Vorfall wurde offiziell dokumentiert, die FAA eröffnete eine Untersuchung. Bald jedoch wurde der Fall von den Behörden heruntergespielt. Man sprach von Radarfehlern und optischen Täuschungen. Doch Kapitän Terauchi ließ sich nicht zum Schweigen bringen. Er berichtete öffentlich, detailliert und beharrlich von dem, was er gesehen hatte. Damit zog er nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch die Schatten auf sich. Schon kurze Zeit nach seinen Aussagen erschienen Fremde in Alaska. Männer in dunklen Anzügen, die nicht zu den üblichen Ermittlern der FAA oder der Luftwaffe gehörten. Sie sprachen wenig, stellten aber präzise Fragen. Terauchi selbst berichtete, dass er von Fremden kontaktiert wurde, die ihn eindringlich aufforderten, seine Geschichte vorsichtiger zu erzählen. Auch andere Crewmitglieder erlebten ähnliche Besuche. Ein Co-Pilot erzählte, dass er auf der Straße von zwei Männern angesprochen wurde, die plötzlich neben ihm auftauchten, ohne sich vorzustellen. Sie wissen, dass sie besser schweigen sollten, sagten sie. Dann drehten sie sich um und gingen. Besonders auffällig war ein Vorfall in Anchorage. Dort bemerkte ein Techniker, dass ein schwarzer Wagen stundenlang vor seinem Haus parkte. Darin saßen zwei Gestalten, unbeweglich, ohne erkennbare Aktivität. Immer wieder drehte sich der Fahrer synchron mit dem Beifahrer, als ob sie absichtlich zeigen wollten, dass sie beobachteten. Terauchi selbst geriet unter Druck. Die Fluggesellschaft entzog ihm vorübergehend seine Lizenz, offiziell wegen gesundheitlicher Bedenken. Inoffiziell war klar, man wollte ihn zum Schweigen bringen. Er selbst sagte später, er sei von Männern besucht worden, die ihn eindringlich fragten, ob er wirklich dabei bleiben wolle, die Geschichte zu erzählen. Die Fragen dieser Fremden unterschieden sich deutlich von den offiziellen Interviews. Während FAA-Ermittler nach technischen Details fragten, Radarhöhe, Geschwindigkeit, Funkprotokolle, wollten die Männer in Schwarz wissen, haben sie Fotos? Gibt es Aufzeichnungen? Haben sie Kopien verteilt? Einmal, so berichtete Terauchi, fragte einer der Männer mit steifer Stimme, war es ein Raumschiff, und notierte seine Antwort, ohne eine Miene zu verziehen. Die Folge war dieselbe wie anderswo. Die Crew wurde stiller, zurückhaltender. Einige mieden die Presse, andere sprachen nur noch anonym. Terauchi blieb zwar standhaft, doch er zahlte den Preis. Karriereknick, Isolation, jahrelange Stigmatisierung. Für die UFO-Forschung jedoch war der Fall von Alaska ein Wendepunkt. Er war zu gut dokumentiert, zu glaubwürdig, um einfach ignoriert zu werden. Doch im Gedächtnis vieler Beteiligter blieb nicht nur das gigantische Objekt am Himmel, sondern die Gestalten, die danach kamen, um Fragen zu stellen. Ein FAA-Mitarbeiter, der anonym bleiben wollte, fasste es so zusammen. Das Objekt war unheimlich. Aber noch unheimlicher war, dass die Männer, die danach auftauchten, genau wussten, was wir gesehen hatten. Und gleichzeitig so wirkten, als gehörten sie nicht in diese Welt. Morgantown, West Virginia, Frühjahr 1981. Dr. Jack Robinson, Professor für Astronomie, lebte gemeinsam mit seiner Frau Mary in einem ruhigen Vorort. Robinson war bekannt für sein Interesse an UFO-Forschung, nicht als Fantast, sondern als nüchterner Wissenschaftler, der Berichte sammelte und systematisch auswertete. Doch genau dieses Interesse sollte ihn und seine Frau in eine Atmosphäre von Angst und Misstrauen stürzen. Alles begann, als Mary bemerkte, dass sich ihr Haus veränderte, während sie abwesend war. Schubladen, die sie sicher verschlossen hatte, waren plötzlich offen. Dokumente lagen nicht mehr an ihrem Platz. Einmal fand sie ein Fenster weit geöffnet, das sie morgens geschlossen hatte. Nichts war gestohlen, aber alles wirkte durchsucht. Kurz darauf sah sie ihn zum ersten Mal. Einen Mann, der reglos in einem schwarzen Wagen saß, der direkt gegenüber ihrem Haus parkte. Schlank, bleich, in einem makellosen schwarzen Anzug. Stundenlang bewegte er sich nicht, starrte nur in Richtung des Hauses. Mary erzählte ihrem Mann davon, und bald bemerkte auch er den Fremden. Der Wagen stand nicht immer dort, manchmal tagelang nicht, dann plötzlich wieder. Aber wenn er da war, dann stets in derselben Position, als sei es ein Ritual. Die Robinsons begannen, die Beobachtung weiterzugeben. Freunde aus der UFO-Szene besuchten das Haus, um den Mann selbst zu sehen. Und tatsächlich, mehrere Zeugen bestätigten, dass sie die Gestalt im Wagen gesehen hatten. Einer von ihnen, ein Fotograf namens Timothy Green Beckley, machte sogar ein Bild. Darauf ist klar ein bleicher Mann in schwarzem Anzug zu erkennen, der reglos in einem Auto sitzt und das Haus beobachtet. Die Robinsons fühlten sich zunehmend belagert. Mary erzählte, dass sie nachts Schritte auf der Veranda hörte, ohne dass jemand an die Tür klopfte. Einmal fand sie den Briefkasten leer, obwohl sie wusste, dass Post erwartet wurde. Wenige Stunden später lag die Post wieder darin, aber geöffnet und neu sortiert. Der Fremde im Wagen sprach nie. Doch seine Anwesenheit genügte. Mary berichtete, dass sie manchmal, wenn sie zum Fenster sah, den Mann mit einem unnatürlich starren Blick auf sich gerichtet fand. So als ob er niemals blinzeln würde. Forscher, die den Fall dokumentierten, waren überzeugt. Dies war einer der wenigen Momente, in denen ein Man in Black tatsächlich fotografisch festgehalten wurde. Das Bild wurde in UFO-Zeitschriften veröffentlicht und vielfach analysiert. Doch die Robinsons spürten, dass die Fremden mehr wollten, als nur Präsenz zu zeigen. Einmal, so erinnerte sich Jack, klingelte das Telefon. Am anderen Ende war eine monotone Stimme, die nur einen Satz sprach: Sie sollten nicht weiterforschen.
Dann wurde aufgelegt. Freunde beschrieben, wie das Ehepaar sich veränderte.
Jack, einst offen und lebhaft, wurde zurückhaltender. Mary wirkte nervös, zog die Vorhänge selbst tagsüber zu. Sie sagten Einladungen ab, blieben häufiger zu Hause. Am verstörendsten war ein Vorfall, den Mary Jahre später schilderte. Eines Morgens stand die Haustür weit offen, obwohl sie sicher war, sie am Abend verschlossen zu haben. Im Wohnzimmer war alles unberührt, außer einem einzigen Ordner, der auf dem Tisch lag. Es war Jacks wichtigste Sammlung von UFO-Dokumenten.
Doch der Ordner war leer. Die Papiere tauchten nie wieder auf.
Die Besuche des Fremden im Wagen hielten monatelang an.
Mal täglich, mal mit Pausen von Wochen.
Dann, eines Tages, verschwand er, so plötzlich, wie er gekommen war. Für die Robinsons blieb ein Leben zurück, das von Unsicherheit geprägt war. Sie hatten keine Gewalt erlebt, keine offenen Drohungen, und doch fühlten sie sich wie Gefangene im eigenen Haus. Das Foto des Fremden ging in die Geschichte der UFO-Forschung ein. Für viele war es der Beweis, dass die Men in Black keine Legende, sondern eine Realität waren. Für die Robinsons war es etwas anderes, die Erinnerung an eine Zeit, in der ihr Leben von einer stillen, unheimlichen Präsenz überschattet wurde. Jack Robinson fasste es später so zusammen: Das Objekt am Himmel war nur ein Rätsel. Der Mann im Wagen war der wahre Schrecken. Über Jahrzehnte hinweg, von Kalifornien bis Kanada, von Brasilien bis Neuseeland, tauchten sie auf, Männer in Schwarz, bleiche Gestalten, steif in Bewegung und Sprache, seltsam unkundig im Alltäglichen und doch verstörend informiert über das, was Menschen gesehen hatten. Immer wieder das gleiche Muster: ein UFO am Himmel, eine Sichtung, ein Foto und kurz darauf das Klopfen an der Tür, der Wagen am Straßenrand, die monotone Stimme am Telefon. Die Berichte unterschieden sich in Details, aber das Echo blieb identisch. Rex Heflin in Santa Ana verlor seine Fotos an Fremde, die nie wiederkamen. Familien in Ontario verstummten, weil Männer über Dinge sprachen, die nur sie hätten wissen können. In Pennsylvania, Schweden, Iran und Alaska erlebten Zeugen dieselbe Sequenz: Licht, Besuch, Schweigen. Ob es Regierungsoperationen waren, getarnt und nie zugegeben, oder Wesen, die nur Menschen imitierten, die Antworten fehlen bis heute. Was bleibt, sind Spuren im Leben der Zeugen. Ein Muster sticht hervor: Die Männer wollten nie wirklich wissen, was gesehen wurde. Sie fragten selten nach Interpretationen, nie nach Meinungen. Stattdessen kreisten ihre Fragen immer um eines: Beweise. Fotos, Negative, Tonaufnahmen, Proben, Dokumente. Alles, was über Erinnerung hinausging, stand im Zentrum ihres Interesses. Und immer wieder verschwanden diese Beweise. Fotos wurden beschlagnahmt, Aufzeichnungen gingen verloren, Negative verschwanden aus Schubladen.
In manchen Fällen tauchten sie nie wieder auf.
In anderen kehrten sie zurück, leer wie ausgehöhlt, als hätte man den Inhalt entnommen und nur die Hülle zurückgelassen. Für viele Forscher ist dies die eigentliche Botschaft der Men in Black. Nicht Drohungen, nicht Gewalt, sondern die stille Kontrolle über Informationen. Schweigen erzeugt man nicht nur durch Angst, sondern durch den Entzug von Beweisen. Die Folgen für die Betroffenen waren tiefgreifend. Manche zogen sich zurück, veränderten ihr Leben, mieden Interviews und Öffentlichkeit. Andere verloren ihre Karriere, wie Kapitän Terauchi in Alaska, der durch seine Offenheit alles aufs Spiel setzte. Wieder andere litten unter psychischem Druck, das Gefühl, beobachtet zu werden, auch wenn niemand sichtbar war. Und doch blieb auch ein anderes Erbe: Hartnäckigkeit. Trotz allem gab es immer Menschen, die weitersprachen, die ihre Erfahrungen dokumentierten, die die Muster erkannten. Forscher wie Stan Gordon in Pennsylvania, Journalisten wie Mary Heyer in Point Pleasant, Familien wie die Robinsons in West Virginia. Sie alle hielten fest, dass das Schweigen selbst Teil des Phänomens war. Heute, in einer Zeit, in der Regierungen immer wieder Akten freigeben und über UAPs sprechen, tauchen die alten Fragen erneut auf.
Warum sind so viele Beweise verschwunden?
Warum gibt es so viele Geschichten über Fremde, die niemals offiziell bestätigt wurden? Und warum klingen die Berichte von Kalifornien bis Wales, von Brasilien bis Teheran, so unheimlich ähnlich?
Vielleicht war es Spionage. vielleicht Täuschung. Vielleicht etwas, das unser Verständnis von Menschsein überschreitet. Doch die Wirkung war überall dieselbe. Menschen, die das Unerklärliche sahen, wurden danach von etwas noch Unheimlicherem heimgesucht. Von Besuchern, die sie nicht eingeladen hatten, die aber dennoch den Weg in ihre Häuser fanden. Rex Heflin, der Straßeninspektor aus Santa Ana, brachte es einst in einem privaten Gespräch auf den Punkt. Jahrzehnte nach seiner Begegnung sagte er zu einem Freund, das Objekt war seltsam, ja. Aber es war nur da, dann wieder weg. Die Männer danach, die waren nie wirklich weg. So endet das Mosaik der Geschichten. Nicht mit einer Antwort, nicht mit einer Enthüllung, sondern mit einer Leerstelle, genau dort, wo eigentlich die Beweise hätten liegen sollen. Die Men in Black selbst verschwinden immer wieder aus der Öffentlichkeit, so wie sie erschienen, lautlos, ohne Spur. Doch in den Erinnerungen derer, die ihnen begegneten, bleibt ihre Präsenz bestehen. Ein Rätsel, das sich nicht im Licht des Himmels zeigt, sondern im Schweigen, das zurückbleibt, wenn sie gegangen sind.